Andi.
Julian.
Wir haben uns jetzt ja 3 Episoden lang mit Nebensächlichkeiten aufgehalten. Wir hatten all diese Themen, aber heute kommen wir endlich zu dem einzig wahren Snack, zu meiner absoluten Lieblingssüßigkeit.
Warum wir diesen Podcast überhaupt nur machen?
Der Grund für diesen Podcast, der Grund für das alles, und zwar Eis.
So ist es.
So ist es. Bist du da meiner Meinung oder?
Ja, ich esse wirklich sehr, sehr gerne Eis. Obwohl ich ja eigentlich eher so der herzhafte Typ bin. Also ich mag eigentlich eher herzhafte Sachen, aber.
Genauso, ey.
Ja, aber also. Eis, das geht immer. Sag mal, bist du eigentlich, wenn du in die Eisdiele gehst, ne? Ja. Holst du dir eigentlich immer die gleichen Sachen oder bist du eher so ein Ausprobierer?
Naja, die Sache ist, also ich bin ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann erwachsen werde und ob das nur mal noch meine kindlichen Züge sind, aber. Früchte-Eis ist mir zu sauer.
Was?
Ja, tut mir leid, es ist einfach so. Ich bestelle auf jeden Fall immer nur diese, wie sagt man, Speiseeis oder diese ganzen, also Schoko, vielleicht mal sowas wie Haselnuss, Karamellzeug. Sowas, alles, was so in die okay. Richtung geht.
Aber hast du eine Sorte, die du dir einfach immer holst?
Also die klassische Sorte, die ich mir auf jeden Fall in meinem Leben am häufigsten konsumiert habe, ist auf jeden Fall Schokolade. Und diverse echt? Formen von okay. Schokolade. Es gibt ja dann häufig auch so geile Sachen wie Baggio. Kennst du das, Baggio?
Nee.
Ich glaube, es
ist ach, halt ist dieses so ganz dunkle, dieses ganz schokoladige.
Na, das mit Nuss
so, wo so eine Nüsse immer noch so drauf
genau.
sind.
Oben also Baggio so ist Nuss, also Schoko mit Nuss. Und dann gibt es ja beim Italiener echt häufiger noch so unterschiedliche Varianten. Und das sind auf jeden Fall meine Favoriten. Mhm. Wie gesagt, das war kein spaßiges. Also ich habe Fruchteis habe ich schon häufig probiert, aber es ist so ich will, wenn dann die volle Dröhnung. Also früher bin ich immer in die Eis gegangen. Ich habe mir immer, da war ich noch von der Großzügigkeit meiner Eltern abhängig und dann hieß es 2 Kugeln, ne?
Ja.
Und dann habe ich eigentlich immer nicht 2 Kugeln genommen, sondern habe eine Kugel Schokolade mit Sahne genommen. Das war so mein echt? Go-To. Ja, ja. Die Eisdiele in meiner Heimat, in Karlsruhe bei mir um die Ecke, die hatte immer so große Waffeln. Also es gab halt diese normalen Waffeln, aber die hatten dann auch nochmal so, ich weiß nicht, die gibt es glaube ich auch häufiger. Kennst du
die? Ja, die so oben so weit aufgehen.
Genau, die so ganz weit aufgehen und dann haben die das halt immer da reingemacht. Und es war dann im Verhältnis natürlich viel zu viel Sahne, weil es war. Die Sahne hat genauso viel gekostet wie das Eis und war dann aber auch dementsprechend, was ich schon auch übrigens ein bisschen frech halte. Also ich finde, wenn Sahne so viel kostet wie das Eis, das ist ein bisschen, ich weiß nicht, finde ich so ein bisschen schwach. Aber naja, mir war es trotzdem wert auf jeden Fall, insofern hat das funktioniert. Und da habe ich mal eine Kugel Schoko mit Sahne geholt und so eine riesen Waffel mit super, super viel Sahne. Aber das war immer so mein Kindheitseis.
Ja, weil ich bin, also ich nehme fast immer Haselnuss und Zitrone. Zitrone wäre jetzt natürlich zu sauer, aber Haselnuss,
eindeutig.
Das bekommst du hin, oder?
Oder du willst mich hier provozieren, oder?
Haselnuss isst du doch gerne.
Ja, nee, Haselnuss esse ich auch gerne.
Ja, weil aber bei mir ist so, wenn ich in eine Eisdiele gehe, die haben ja immer so die Zimt Klassiker und dann immer noch so 5, 6 andere irgendwie so Milchschnitte,
ja, Limette, Minze.
Genau. Und irgendwie muss ich sagen, gucke ich mir das immer an und denke mir, okay, ich nehme trotzdem wieder Haselnuss und Zitrone. Also das ist wirklich so.
Aber das ist ja auch eine ungewöhnliche Kombi, also Haselnuss-Zitrone.
Ja?
Schon, find's, oder? Also finde ich so, das ist, also habe ich jetzt, glaube ich, ich habe noch nie irgendjemanden so Haselnuss-Zitrone bestellen gesehen.
Echt?
So
in der ich wollte das immer. Auch. Und ich denke mir immer so, ja, ich würde eigentlich gerne auch mal, und dann, ach nee, komm, Haselnuss-Zitrone. Ich habe also schon in den unterschiedlichsten Eisdielen ein Haselnuss-Eis gegessen und Zitrone halt.
Weißt du, wie sich das so gebildet hat, wie du quasi zu Haselnuss-Zitrone zum Haselnuss-Zitrone-Menschen geworden bist?
Ich weiß es nicht, das hab ich schon immer so gemacht. Ja, keine Ahnung. Aber apropos, wie sich das gebildet hat, um mal hier den Schwung zu bekommen. Ja. Wie hat sich denn Eis überhaupt gebildet, Jürgen? Du hast dich da schlau gemacht.
Ja, ich habe recherchiert. Ich habe mich Tage und Wochen lang eingeschlossen in meinem Keller.
Nur Eis gegessen.
Eis gegessen und die jahrhundertealte Bücher durchforstet. Und ja, hier möchte ich gerne meine Ergebnisse präsentieren. Hast du denn so einen Tipp? Hast du eine Ahnung? Erstmal?
Nee.
Ich bin ganz offen.
Sehr gut.
Hast du so eine Idee oder hast du so.
Wann das aufkam?
Ja, und von wem und so? Wo?
Ja, Italien, würde ich jetzt mal sagen.
In Italien würdest du sagen?
Ja.
Ja, das ist eigentlich naheliegend, ne? Aber jetzt pass mal auf. Also, die Geschichte der Eiscreme, des Eises, geht sehr weit zurück. Und ja, man kann sich ja so ein bisschen denken, beziehungsweise, es war für mich total überraschend, aber als ich es dann gehört habe, ich gedacht so, ja, klar, das erste Eis war im Prinzip einfach Eis, also es wurde Eis genommen und Schnee vor allem.
Den soll man doch eigentlich nicht essen.
Und, ach, das war denen damals egal. Und wurde angereichert mit verschiedenen Dingen. Und tatsächlich geht das im Westen zurück bis 500 vor Christus. Und echt? Zwar ist das die erste Aufzeichnung von, wo jemand über Eis geschrieben hat. Und zwar war das der griechische Dichter Simonides. Und der hat quasi eine Art Sorbet beschrieben. Und der erste große Mann, und du wirst merken, die Geschichte des Eises ist von vielen großen Persönlichkeiten der Geschichte geprägt. Ja. Kein Scheiß, Tatsache. Und zwar Grieche, was denkst du? Der mit dem Knoten.
Mit dem Knoten?
Ja.
Ich habe keine Ahnung.
Alexander der Große, der hatte doch diesen Knoten da, diese Knotengeschichte, wo er den Knoten mit irgendwie jemand sollte. Es gab so einen großen Knoten und irgendwie wer den lösen kann, bekommt irgendwas oder so und dann hat er den einfach zerschnitten. Das ist, glaube ich, so eine Geschichte. Okay. Naja, egal. Nämlich Alexander der Große, der etwa 300 vor Christus gelebt hat. Ein seiner Lieblingsgerichte war tatsächlich einfach Schnee mit Honig und Nektar. Und so hat das angefangen. Ist krass, echt? Oder?
Also ja. Ich stelle mir das jetzt so vor, wie es gibt diese Tüten immer so beim Kiosk, diese langen, durchsichtigen Plastiktüten, wo einfach so Wassereis drin ist. Ne?
Ja.
So stelle ich mir das vor vom Geschmack.
Ja, aber
holt mich übrigens überhaupt nicht ab. Wassereis ist eine Sache, die mir, also magst du das?
Ja.
Ich finde, das ist ist halt Wasser mit so ein bisschen Geschmack.
Also ich muss sagen, ich bin über die Jahre doch großer, oder auch schon früher ein bisschen, aber über die Jahre tatsächlich immer mehr zum Capri-Eis-Fan geworden.
Echt?
Also ich würde es natürlich, also für mich sind das zwei unterschiedliche Kategorien an Snacks, Milcheis und Wassereis.
Okay.
Und es ist beides halt kalt, aber ansonsten hat es nicht viel miteinander zu tun. Aber ich finde, manchmal ist so ein Wassereis, was auch nicht viel mehr ist als irgendwie einfach nur gefrorener Saft oder so, finde ich, ist manchmal sehr erfrischend und hat halt so eher
aber diesen
leichten Sommercharakter.
Okay, aber es ist nicht zu sauer für dich?
Das ist an der Grenze.
Okay.
Ich habe mich auch weiterentwickelt.
Ja.
Aber es ist, also, naja.
Also Alexander der Große.
Fieses Thema. Naja. Ja, Alexander der Große war anscheinend ein großer Fan von Eis. Und das nächste Mal, dass das quasi beschrieben wurde, dass irgendwelche Leute Eis gegessen haben, waren die römischen Kaiser. Tatsächlich. Und da wird schon von Cäsar gesprochen. Aber spätestens Nero soll, und das wird jetzt auch richtig kurios, also wirklich richtig gute Story, die haben Schnellläufer in die Berge, in die Apenninen geschickt und Eis holen lassen, Schnee.
Okay.
Ja. Und die mussten dann ganz schnell mit diesem Schnee zurückrennen, also das ist wirklich, Schnellläufer waren das.
Krass, für Nero.
Ja, für Nero.
Was ja ein bisschen
aber wahrscheinlich
witzig,
auch für die anderen römischen
Kaiser. Was ein bisschen witzig ist, weil so, ne, Eis und Feuer. Das Lied von Eis und Feuer.
The Song of Ice and Fire, ja. Auf jeden Fall wurden da tatsächlich von den römischen Kaisern Schnellläufer in die Berge geschickt. Und der Schnee, den sie dann, der dann hoffentlich noch möglichst wenig geschmolzen war, wurde dann mit Früchten und Saft angereichert. Und eben teilweise auch Honig. Und so war das eben ein Gericht, was wirklich so die absoluten Oberschicht und die Kaiser und so gegessen haben, weil das war natürlich sehr schwierig in der Herstellung.
Ja.
Ich sag mal, jedes Mal so einen Schnellläufer in die Berge zu schicken,
ja.
Wenn man gerade Bock auf Eis hat, das kann sich auch nicht jeder leisten. Naja, aber wie es mit so vielen Dingen war, wurde in Europa das Eis im Mittelalter quasi vergessen. Also die hohe Kunst des Eises, des angereicherten Schnees.
Des Schnees mit Honig.
Des Schnees mit Honig. Oder wie Römer sagen, Eis. wurde im Mittelalter, wie so vieles ist, dem Mittelalter zum Opfer gefallen. Aber Vorsicht. Tatsächlich kommt das Eis, das ist jetzt quasi der eurozentrische Blick, den wir so haben, aber surprise, das Eis kommt gar nicht aus Europa.
Okay.
Es kommt nicht aus Italien, sondern in China wurde wohl schon 2.000 bis 3.000 vor Christus das erste Eis gegessen.
Oh, krass.
Ja.
Okay.
Und zwar auch in einem ähnlichen Stil, also auch so Sorbet-mäßig quasi. Und zwar war das da eben auch ein Adelsessen quasi, weil es eben auch sehr schwierig in der Herstellung war. Und in China war das echt halt schon super lange verbreitet. Und nach Europa kam das Eis tatsächlich erst wieder durch Marco Polo zurück.
Ah, ja, okay.
Tatsache. Marco Polo war ja in China und hat dort dann eben, im 13. Jahrhundert war das ja, glaube ich, gesehen, dass die Chinesen eben Eis essen und Kumis wird das wohl genannt. Und hat dann das Eis, quasi das Rezept für Eis, wieder zurückgebracht. Mhm. Denn die Chinesen waren ein bisschen schlauer. Die sind nicht immer unbedingt in die Berge gerannt, sondern die wussten schon, wie man eine Kältemischung erstellt. Weil die Frage ist ja jetzt auch, ne, damals, es gab noch keine Kühlschränke, noch keine Eistruhen. Ja. Wie stellt man überhaupt Eis her? Und die hatten da eben schon ein bisschen Plan von. Und zwar kann man, wenn man, und das wusste ich auch nicht, braucht es nicht unbedingt Kältemaschinen, um Dinge zu kühlen, sondern eine bestimmte Mischung aus Wasser und Salpeter und verschiedenen Salzen, zum Beispiel Salpeter, führt eben auch dazu, dass das Ding quasi Wärme entzogen werden. Also um hier mal ganz kurz den Wikipedia-Artikel zu zitieren.
Ja.
Wenn die Gitterenergie größer ist als die Hydratisierungsenergie, entzieht die Mischung die insgesamt fehlende Energie der Umgebung. Die Lösung kühlt sich ab. Die Kältemischung von Salzen in Wasser können Temperaturen bis zu minus 18 Grad Celsius erreichen.
Ich finde gut, dass du hier immer noch mal so diesen Chemie-Aspekt noch mal mit reinbringst, um der ganzen Sache noch so eine gewisse Ernsthaftigkeit zu geben.
Das ist auch witzig, nachdem ich Chemie abgewählt habe und Chemie immer mein schlechtes Fach war, ja, dass ich noch mal in meinem Leben diesen Ruf wegbekomme. Ja. Und jetzt ist aber halt die Frage, ne, es gab immer quasi dieses Wassereis und das ist ja nicht mehr im Großen und Ganzen das Weiß, was wir essen. Ja. Also außer
zum Glück.
Gönnt sich jetzt eben Capri-Eis. Zum Glück, wie du sagst. Ja. Ich würde schon auch sagen, zum Glück, auch wenn ich Wassereis nicht so sehr hasse wie du. Genau. Und dann musste ich tatsächlich relativ viel recherchieren. Das wird in vielen Artikeln zu dem Thema gar nicht erwähnt. Ich hab mich, wie gesagt, lange eingeschlossen und irgendwann habe ich auch die Frage geklärt, wie denn das erste Milcheis, wo das entstanden ist. Und tatsächlich war das auch in China.
Echt?
Ja. Okay. Und zwar etwa 600 nach Christus, also sehr viel später, aber kamen die dann eben auch auf die Idee, quasi aus Milch Eis herzustellen. Und auch im arabischen Raum waren wohl schon sehr früh eisartige Produkte, eisartiges Essen am Start.
Ah ja.
Genau. Es kommt ja auch so ein bisschen zu der Frage, ich glaube, da kann man kurz abschweifen, was ist denn überhaupt Eis, beziehungsweise wie macht man Eis? Hast du da
Plan? Es ist Milch, die irgendwie kalt gemacht wird. Und ich glaube, du musst auch gerührt werden, während man das kalt wird.
Ja, genau das ist es. Also es ist eigentlich, die ganze Magie besteht darin, dass man eine Flüssigkeit, das kann eben Wasser sein, aber das kann auch Milch, Sahne, eventuell auch verrührt mit Eigelb und so, einfach mit verschiedenen Geschmäckern anzureichern, also Zucker natürlich und dann eben noch so Sachen wie dann Vanille, Schokolade, was man auch immer haben will. Und dann mussten quasi zwei Dinge geschehen, und zwar muss es geschlagen bzw. gerührt werden und halt gekühlt werden. Und ja, ist ja eigentlich schon auch ein relativ komplizierter Vorgang so, ne? Und das war auch so eine Sache, die Frage, die mir gestellt hat, wo ich dann wirklich noch so ein bisschen so recherchiert habe. Also die Leute früher hatten ja einfach nicht so diese Kühlungsmöglichkeiten, wie ging das denn alles? Also der erste Kühlschrank, beziehungsweise die erste Kältemaschine, wurde auch erst Mitte des 19. Jahrhunderts hergestellt. Und davor mussten die Leute halt ein bisschen kreativ sein quasi.
Aber das muss auch
oder schnelle Läufer haben.
Aber in China muss es ja in Regionen gewesen sein, wo es sowieso kalt ist, oder nicht?
Ja, wie gesagt, also ich glaube zu Anfangs eben auch, dass sie irgendwie das aus Schnee gemacht haben. Aber da stellt sich ja dann auch so ein bisschen die Frage, eigentlich will man kein Eis essen, wenn es arschkalt ist. Also eigentlich sind das ja so die zwei Sachen.
Eher so ein Sommerding.
Ja, also eigentlich richtig kacke. So, ne? Ja. Schnee gibt es da, wo es kalt ist, aber auf Eis hast du Bock, da wo es warm ist.
Ja.
Aber diese Technik eben mit Salpeter waren wohl in China eben schon früher verbreitet.
Okay. Und was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, was hat es mit Italien auf sich? Also ich meine China, okay, Rom gab es auch schon Eis. Daher kommt das oder was?
Ja, würde ich auch sagen. Also es ging dann ein bisschen weiter. Wie gesagt, das Eis kam quasi nach Europa erst mit Marco Polo wieder zurück. Und ja, Marco Polo war ja auch Italiener. Und genau, ich glaube, so kam das dann auch so ein bisschen. Es hat sich einfach in Italien sehr schnell ausgebreitet und ist dann von Italien auch nach Frankreich übergegangen. Frankreich war wohl auch ein sehr großer Faktor. Und zwar lernte beispielsweise, und so kam dann auch mehr oder weniger, beziehungsweise zumindest die Popularität, nach Amerika. Unter anderem hat der amerikanische Präsident Thomas Jefferson auf einer Reise nach Frankreich das Eis kennengelernt und hat gedacht, oh, das ist so geil. Dann hat er das auch bei Staatsbesuchen quasi angeboten. Und tatsächlich in der amerikanischen Geschichte, und Amerika ist ja auch ein riesiger Eismarkt, ja, haben Präsidenten eine sehr große Rolle gespielt. Genau. Und zwar, ja, wie gesagt, Thomas Jefferson hat das wohl in Frankreich eben kennengelernt und das dann bei offiziellen Staatsbanketten serviert. Und davor auch schon George Washington soll wohl sehr großer Fan von Eis gewesen sein. Und tatsächlich wurde das wohl so auch ein bisschen von den Präsidenten dann so ein bisschen etabliert. Und ja, den großen Durchbruch hatte dann Eis im Grunde halt so zu Zeiten der Industrialisierung, als es dann einfacher wurde, Eis herzustellen. Unter anderem wurde auch 1843 von Nancy Johnson die Eismaschine erfunden, die erste.
Ah ja.
Genau, das war damals noch mit einer Handkurbel. Und damit kam halt quasi das Eis auch so in die Haushalte. Und wie gesagt, früher war das halt eigentlich immer ein Adelsessen oder Oberklasseessen. Und erst so Ende des 19. Jahrhunderts hat das dann eben so ein bisschen den Ruf verloren und wurde dann eben für die breite Masse zugänglich. Und in Deutschland, finde ich auch ganz interessant, ist es so, dass es das erste Mal ein Kochbuch 1597 gab mit dem wunderschönen Titel Ein köstlich Kochbuch von allerhand Speisen von der deutschen Dichterin Anna Wecker. Und dort wurde erstmals auch ein Rezept mit eisgekühltem Rahm gefunden. Und genau, mit der Zeit haben sich dann eben das Eis einfach immer mehr Verbreitung gefunden. Und die ersten Cafés haben das auch angeboten. Und in Deutschland war das dann auch so, dass in den 1920er Jahren die ersten italienischen Eisdielen aufgemacht haben. Und das war die erste größere Welle durch Migranten betriebener Gastronomie. Finde ich auch eigentlich eine sehr schöne Geschichte, weil, ja, ich meine, heute kennt man das, ne? Es gibt an jeder Ecke eben italienische Eisdielen. Und ich würde sagen, das ist dann so spätestens der Punkt, wo es einfach das Eis übernommen hat, so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich kann vielleicht anknüpfen, weil du hast gerade angesprochen, die Eisdielen in Deutschland, die ja sehr populär sind ja immer noch. Und eine Geschichte, die ich ganz witzig finde, ist die Erfindung des Spaghetti-Eis.
Und zwar wurde das schon angekündigt. Ja.
Das Spaghetti-Eis wurde, es gibt ein paar verschiedene Geschichten, aber die populärste würde ich mal behaupten und ja, die berühmteste ist, dass Spaghetti-Eis in Mannheim erfunden wurde.
In Mannheim?
Der großen Eishauptstadt.
Nicht in Italien.
Mannheim. Genau, und zwar von Dario Fontanella. Der ja, war damals 17, ein Junge und seine Eltern hatten eine Eisdiele in Mannheim halt. Ja, wie du es gerade erzählt hattest, er war eigentlich die meiste Zeit noch in Italien, als Junge ging er in die Schule, war aber halt in den Ferien dann immer bei seinen Eltern in Mannheim, die da eine Eisdiele hatten. Und der hat in Italien mal eine Nachspeise gegessen, und zwar ein Mont Blanc Dessert. Kennst du das?
Nee, noch nie gehört.
Ich kannte das auch nicht. Und das sieht ein bisschen aus wie Spaghetti-Eis tatsächlich. Also es hat auch diese Fäden sozusagen, weißt du? Ja. Also, und das ist aufgebaut wie so ein Turm. Also es geht so nach oben. Und das hat er in Italien gesehen und hat dann irgendwie nachgefragt, also so erzählt er das selbst, hat nachgefragt, wo kommt das denn her, wie macht man das? Und das hat man da mit einer Kartoffelpresse gemacht. So, jetzt war aber der in Mannheim bei seinen Eltern in den Ferien. Und hat rumprobiert, womit? Natürlich mit einer Spätzlepresse. hat ein bisschen herumprobiert. Stimmt, ja. Also wo normalerweise man die Spätzle macht, hat er halt da irgendwie Eis reingetan. Hat ein bisschen ausprobiert mit Fruchteis und solchen Sachen. Mm. Und dann ist aber darauf gekommen, okay, am meisten wie Spaghetti sieht das Vanilleeis aus. Hat dann das Vanilleeis genommen, durch die Spätzle Presse gemacht und hatte erstmal Matsch. Weil wenn die Spätzlepresse nicht gekühlt ist, dann kommt da einfach nur so ein Matsch raus. Der hat das also nochmal probiert mit einer gekühlten Spätzlepresse und hat dann das Eis gemacht, hat dann quasi die Tomatensoße, ist ja dann die diese Erdbeersoße und ein bisschen Raspeln wie Parmigiano drüber gemacht mit weißer Schokolade.
Sie sind so lecker.
Ja, und Hammer. Und ich finde halt, ich bin gar nicht so der große Vanille-Eis-Fan, ne? Aber ja. In so einem Spaghetti-Eis, weil das so luftig locker da drin ist. Wahnsinn. Voll. Unheimlich lecker.
Mir geht's genauso. Ich finde Vanille ist schon eine der langweiligeren Sorten, ja, obwohl sie nicht so sauer ist. Aber ich finde, so ein Spaghetti-Eis ist einfach in sich so ein perfektes, geschlossenes System. Voll. Also du hast einfach wirklich, alle Zutaten passen so gut zusammen. Du hast diesen gefrosteten Sahnekern, der ist ja auch noch mal so ein bisschen anders als sonst Sahne, ne? Weil der so kalt ist.
Und weißt du, wo das herkommt mit diesem Sahnekern?
Erzähl.
Der war wohl später, also wie gesagt, alles Selbstdarstellung, also alles, wie er das erzählt. Okay. Der war später noch mal wieder zurück und hat gemerkt, okay, die Deutschen, die wollen irgendwie Sahne auf ihr Eis haben, ne? Macht man ja so noch so einen Schuss Sahne drauf. Und das macht ja dieses komplette Gebilde, das ist ja eigentlich ein Kunstwerk, macht das ja kaputt. Wenn du da oben noch Sahne, dann sieht das ja nicht mehr aus wie eine Spaghetti mit Tomatensauce, sondern das sieht halt einfach aus wie ein ganz normaler Eisbecher. Und deswegen hast du den quasi unter die Nudeln verbannt. Beste Entscheidung, optisch und geschmackmäßig. Weil das ist das Schönste am Spaghetti-Eis, wenn du da mit dem Löffel reingehst und dann diese leichte, feste Wand, diese Sahnewand noch durchbrichst, um dann in den Kern zu kommen.
Und ich finde wirklich einfach, die Zutaten schmecken so gut zusammen.
Ja.
Also dieses relativ sanfte Vanilleeis im Geschmack. Dann hast du die Sahne. Ich finde, die Sahne passt zu dem Vanilleeis auch sehr gut. Und dann hast du eben diese unfassbar saure Erdbeersoße.
Ja.
Nein, Spaß. Also ich finde, Erdbeeren und Vanilleeis passt sowieso super gut. Isst man ja auch sonst so.
Auf jeden Fall.
Und dann die weißen Schokoraspeln nehmen dann auch so ein bisschen die Säure von der Erdbeersoße.
Ja.
Nein, auf jeden Fall, es sieht wunderschön aus und es ist wirklich, es schmeckt unfassbar gut. Also ich finde, es gibt sehr viele gute Eisbecher, können wir auch gleich nochmal kurz drüber reden. Also ich finde, Spaghetti-Eis ist so der Eisbecher.
Der Klassiker, ja. Also Herr Fontanella, danke.
Danke.
Und was witzig ist, er hat es auch in einem Interview gesagt, dass die Kinder anfangs, als er das verkauft hat in Mannheim, dass die Kinder geweint haben oder dass sie geschrien haben, weil die nicht wollten, hat er zumindest so erzählt, dass sie das nicht gesehen haben, okay, das ist ein leckeres Eis, sondern die dachten, also, ne, das sieht ja nicht, wenn man jetzt mal so rückblickend drauf denkt, sieht das ja jetzt nicht besonders gut aus.
Ja.
Also, weil wir das wissen. Also, er hat zumindest erzählt, als es noch ganz neu war und die Leute noch nicht so ganz gecheckt haben, dass es einfach sehr leckeres Eis ist, dass die Kinder wohl geschrien haben.
Die wollten Spaghetti.
Die dachten, oh nee, jetzt ist das hier, ich wollte doch eigentlich eine süße Nachspeise haben und es sieht aus wie Spaghetti, erzählt er.
Ja, die waren noch nicht so schlau wie wir.
Ja.
Aber was ist denn, also ist Spaghetti-Eis, würdest du sagen, ist dein Lieblings-Eisbecher?
Also, nach Haselnuss mit Zitrone kommt Spaghetti-Eis.
Spaghetti-Eis, ja. Ich muss sagen, wie gesagt, ich bin eben Fan von eher diesen sehr süßen Sachen. Und ich finde, so ein Krokantbecher, hast du schon mal einen Krokantbecher gegessen?
Ja, ja.
Krokantbecher ist der Hammer. Mhm. Also ich finde, also meine besten Eisbecher waren, glaube ich, Krokantbecher. Bananasplit auch sehr gut.
Mhm, auch ein Klassiker.
Klassiker, super, ja. Und ansonsten, ich muss auch so sagen, das ist so ein bisschen war eine Zeit lang ein sehr großes Guilty Pleasure von mir, dass ich echt mir, ich habe unfassbar viel Eis auch aus dem Laden einfach gegessen. Also es gab Zeiten, da habe ich 2 bis 3 Mal die Woche, habe ich mir so ein, dann aber auch diese richtig geilen Dinger, ne, da habe ich mir gegönnt, habe ich für 5 Euro mir so ein Ben & Jerry's Eisbecher.
Echt?
Ja, ich habe auch, glaube ich, alle Sorten der letzten 5 Jahre mit vielleicht 1, 2 Ausnahmen habe ich durchprobiert. Hegen da ist auch ganz viel.
Aber es sind schon immer so diese Classic
500 Milliliter
Becher, so die man so aus dem Film kennt.
Und halt auch komplett am Stück weggezogen.
Ja.
Ich fand das voll geil und dann auch so recherchiert, okay, was, wenn es irgendwie neue Sorten gab und so. Das war voll das, man kann sich voll, das ist auch so eine eigene Welt, was ich auch immer sehr spannend finde, so irgendwie diese Mikrouniversen. Und so gibt es auch dieses Mikrouniversum der Ben & Jerry Community, wo du dann irgendwie auf YouTube Leute hast, die das Eis testen und keine Ahnung, ja klar, gibt's alles. Und da war ich eine Zeit lang richtig drin und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ich bin auch ganz froh, da wieder rausgekommen zu sein. Vor allem, weil das doch ganz gut auch in den Geldbeutel geht.
Ja, auf jeden Fall, ist schon sehr teuer.
Ja, aber ich könnte jeden Tag Eis essen und tatsächlich jetzt auch im Sommer esse ich auch jeden Tag Eis. Also dann eben nicht unbedingt so einen ganzen Becher, aber dann zumindest so ein Stieleis oder so.
Ja.
Es ist auf jeden Fall immer drin.
Auf jeden Fall.
Das gehört zum Sommer, das ist für mich das Sommergefühl, wenn ich mich irgendwie in die Sonne setze und ein Eis esse.
Ja, auf jeden Fall.
Danach ein Bier trinke.
Ja.
Ja, ach, alles ist super, Andi. Was soll ich sagen?
Ja, Julian, ich sag
dann
vielen Dank.
Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.